Batterie ist noch gut.
Was ist los?
Es geht weiter.
Los. Ach, hast du schon neue Batterie drin?
Nein.
D'accord. Die Juden wurden also in der Baracke eingeschlossen. Die Baracke wurde verdunkelt. Wir durften nicht an die Es war schon stickige Luft, aber es war immer noch besser als geprügelt werden bei der Arbeit. Und jeder Jude musste an eine Auslandsadresse einen vorgeschriebenen Text schreiben, lieber sowieso, weil die Auslandspresse wieder Gräuelmärchen und so weiter über das Deutsche Reich verbreitet hat. Deswegen sind wir Juden in Dachau in Isolierung genommen worden. Die meisten hatten gar keine Auslandsadresse, die haben einfach eine erfunden. Nicht? Das flog daher bei der Post in den Papierkorb, aber das hat die SS alles nicht interessiert, das war Anweisung von Berlin. So. Und nun waren wir in dieser Isolierung. Naja, und was tun Leute wie wir in der Isolierung? Wir machen natürlich politische Seminare. Nicht? Da gab es also ein Seminar über Nationalökonomie und eins über Geschichte der Arbeiterbewegung und eins über englische Sprache und eins über Mathematik und so weiter. Es war also, wir hätten es schon eine ganze Zeit ausgehalten. Aber, ich komme immer wieder auf dasselbe Thema, es gibt ja Raucher. Und die Raucher haben es natürlich nicht ausgehalten. Also kein Tabak und keine Zigaretten, guckst so böse. Also Tabak schieben. Nun, unser Fressen kriegten wir ja. Das wurde von zwei sogenannten arischen Häftlingen kübelweise vor die Tür der Baracke geschoben, übertragen und wir holten es dann rein. Und der Heinz Eschen als Blockältester hat nun mit einem dieser Essenträger, der ein sogenannter Asozialer, ein sogenannter Arbeitsscheuer war, es war ein Etikett, das die SS ihm anhing, also ich habe keine Ahnung, ob der wirklich arbeitsscheu war, ausgemacht, wir geben dir Geld und so beim Essen, beim Kübel wechseln, nicht Geld und Zigaretten. Und das ging auch eine Zeit lang ganz gut, bis die Sache geplatzt ist. Und Herr Standartenführer Baranowski, der Lagerführer, also angeordnet, der Asoziale und der Judenblockälteste werden ausgepeitscht, je 25. Und diese Auspeitschung, die war ja für die SS immer also ein Spezialvergnügen. Da hat ja jeder von diesen Kerlen sich besonders was. Wir hatten zum Beispiel in Buchenwald welche, die brachten es fertig und darauf haben die gewettet, mit dem zweiten Schlag einem die Nieren loszuschlagen, indem sie nicht aufs Gesäß, sondern auf die Nieren geschlagen haben. Nicht? Also die. Und du musstest beim Geschlagenwerden mitzählen. Eins, jeder Schlag, wo du nicht laut zähltest, wurde nicht gezählt. Wenn du also stattdessen Au geschrien hast oder geweint hast oder Hilfe geschrieben, da konnte es ja passieren, dass du 50 Schläge bekamst statt 25, denn nur die gezählt. Ja. Und der SS-Ass stand daneben, nicht? Und es muss ja alles korrekt gehen. Also der Heinz Eschen kriegt seine 25, zählt laut und deutlich mit, springt von dem Prügelbock, meldet sich in strammer Haltung beim Schutzhaftjude Eschen 1, meldet bei beim Herrn Standartenführer Gehorsamst, 25 empfangen. Stell ich da an die Wand. Und nun kam dieser sogenannte Asoziale und fing fürchterlich an zu jaunern, worauf der Baranowski höhnisch sagte, du kannst ja den Jud fragen, ob der die 25 für dich nimmt. Darauf springt der Heinz Eschen vor, Schutzhaftjude, Eschen 1, bitte den Staatsführer Gehorsams, die 25 für den Häftling sowieso übernehmen zu dürfen. Dem fielen bald die Augen aus dem Kopf, dass ein Jud die 25 nicht bekommen. Aber von dem Tag an war der das, was im Mittelalter ein Schutzjude war. Der war der Lieblingsjude vom Landartenführer. Der konnte kommen mit was er wollte, das kriegt er aber nicht gewilligt. Und wie das so ist, ihr werdet es nicht glauben, aber auch in solchen Situationen schnappen Leute über. Der Genosse Heinz Eschen meldet einen SS-Mann, weil der einen Juden geschlagen hat. Beim Standartenführer. Und der SS-Mann wird bestraft. Und daraufhin hat natürlich die gesamte SS Jagd auf den Heinz Eschen gemacht. Nicht? Also ein Jud, der es fertig bringt, einen von ihren Leuten bestrafen zu lassen, der muss weg. So. Und wie immer bei solchen Fällen finden sie dann einen Lumpen unter den eigenen Leuten. Wir durften, ich habe das schon erzählt, oder ich weiß nicht, ob ich die Zahl genannt habe, wer also Angehörige hatte, die Geld hatten, bis zu 60 Mark im Monat schicken lassen. Es gab im Deutschen Reich schon die Rationierung, die Lebensmittelkarten. Aber die SS, die durchaus geschäftstüchtig war, hat für die Kopfzahl des Häftlings Buchenwald Butter und Brot und Schinken gekauft. Zu Friedenspreis. So als ob wir alle Lebensmittelkarten hätten. Keine hatten wir gehabt. Und hat die in der Kantine verkauft. Du musst dir vorstellen, dieselbe SS, die zwei Schritt weiter mit der Peitsche und dem Ochsensiemer uns geschlagen hat, stand in der Kantine mit weißem Käppi und weißer Schürze und hat denselben Häftlingen Brot und Butter und Schinken verkauft. Nur um das Geld einnehmen zu können. So. Nun hatten wir ja aber, klar, wir hatten also eine ganze Reihe Kameraden, die kein Geld geschickt bekamen. Und dann hat der Heinz Eschen angeordnet, wer Geld hat, zahlt 10% in eine Wohlfahrtskasse, hieß das. Die hat der Genosse Franz Lebrecht, der heute noch in West-Berlin lebt, Dr. Franz Lebrecht, sie verwaltet. Und die von der Wohlfahrtskasse kriegen alle die, die kein Geld von zu Hause bekommen, jede Woche 2,50 Mark oder 4 Mark oder was gerade da ist, um sich was kaufen zu können. Das lief also monatelang sehr gut und zu aller Zufriedenheit. Und dann haben wir einen Kerl namens Milner, aus Litauen war der wohl, wenn ich mich recht erinnere. Der hat eines Tages gesagt, er denkt gar nicht dran, er zahlt kein Geld in die Wohlfahrtskasse. Hat der Bloggerliste gesagt, gut, du zahlst kein Geld in die Wohlfahrtskasse. Tust du was anderes für die Gesellschaft, nächsten Sonntag früh putzt du die Schuhe für alle 200 Mann. Da stand der Milner am Sonntag, Zähne knirschend vor der Barke und hat für 200 Mann die Schuhe geputzt. Und ging Montag zur SS und hat gemeldet, der Blogger Les Eschen hat eine kommunistische Zelle aufgezogen mit kommunistischer Geldverteilung und kommunistischen Seminaren und so weiter. Und da wurde der Heinz Eschen in Arrest geholt und ermordet im Arrest. Einige wurden an Baum gehängt zur Vernehmung, darunter ich, also diese. Aber es kam nichts raus, keiner hat was ausgesagt. Der Hans Litten, der weit über Deutschland hinaus berühmte Rechtsanwalt der Roten Hilfe, der also auch Seminare abgehalten hat, war auch dabei bei den Inkulpierten. Und als die Vernehmungen zu Ende waren, das waren Dinge, die es später überhaupt nicht mehr gab, hat der Baranowski buchstäblich mit uns eine Art Urteilsverkündung gemacht. Der ganze Judenblock musste antreten und der Herr Standartenführer erschien in Gala-Uniform mit dem Eisernen Kreuz und hat uns also mitgeteilt, der kriegt die Strafe, der kriegt die Strafe, der kriegt die Strafe, der kriegt die Strafe. Und es ist unerhört, was wir uns da geleistet haben und so weiter. Der Heinz Eschen war schon ermordet. Und Hans Litten gehört zu denen, die 25 ausgepeitscht werden. Da der Hans Litten ein unerhört sensibler Mensch war, in vieler Beziehung wirklich überfeinerter Mensch war, hat gesagt, also das nimmt er nicht auf sich, er hängt sich vorher auf. Dann haben wir Nachtwache gemacht, um ihn am Selbstmord zu verhindern. Jede Nacht zwei Mann Wache gemacht. Trotzdem hing er eines Nachts im Klosett am Fensterkreuz und war tot. Und es hat nur einen Riesenskandal gegeben, denn die Mutter von Hans Litten war englischer Herkunft und verwandt mit dem halben Oberhaus und war in England bereits und hatte also eine Riesenkampagne in England für die Freilassung ihres Sohnes arrangiert. Es gibt ein Buch von ihr, Mother Fights Hitler, eine Mutter bekämpft Hitler, nicht? Wo sie also schildert, wie sie um das Leben ihres Sohnes, um seine Freilassung kämpfte. Und ganz zweifellos war es also dem Außenministerium und der Gestapo höchst unangenehm, dass der Hans Litten einen gewaltsamen Tod erlitten hat, nicht? Weil das natürlich in England, wenn das der Emil Karlebach gewesen wäre, hätte sich keine Sau drum gekümmert, nicht? Aber ein Mann, um den schon so eine internationale Kampagne lief, also der Baranowski muss fürchterlich eine reingewirkt bekommen haben, wie man an seinem Verhalten dann gemerkt hat, aber der Hans Litten war tot. Und da habe ich dann auch gemerkt, also ich wurde während, bevor diese Strafen verkündet wurden, kam ich zur Vernehmung zum Baranowski. Der Kerl hat zu jeder Strafvernehmung von Häftlingen seine Gala-Uniform angezogen, mit Eisernem Kreuz. Und der fing mich nun an zu vernehmen. Ich war schon Stubenältester auf Stube 4 geworden inzwischen. Der Heinz Eschen hat mich zum Stubenältesten gemacht. Und natürlich wusste ich von nichts. Aber so gescheit war ich auch, dass ich nicht immer sage, ich weiß nichts, sondern ich habe einmal gesagt, das kann ich nicht sagen. Und das andere Mal, da war ich nicht dabei. Und das dritte Mal, das ist mir nicht bekannt. Und, aber so blöd wie er war, nach dem 20. Mal ist ihm ja doch aufgefallen, dass im Grunde jede Antwort dieselbe war. Und dann brüllt er mich an. Stube ist ja nichts, weiß kann ich nicht brauchen, ab in die Kiesgrube. Also die Kiesgrube war das Todeskommando. Dessen Capo war ein Kerl namens Sterzer, der wahrscheinlich wirklich also ein geisteskranker Sadist war. Ein Krimineller, hatte zwar einen roten Streifen. Also in die Kiesgrube kommen war halbes Todesurteil. Und ich war aber noch keine 2 Stunden in der Kiesgrube, da waren die Genossen schon bei dem Sterzer und haben gesagt, gib acht. Der Mann ist morgen früh nicht mehr in deinem Kommando, damit du Bescheid weißt. Ja? Andernfalls erlebst du was. Und sowas hat dann doch, also nach, ich war 3 Stunden im Strafkommando, dann war ich schon wieder draußen. Das, bei so Sachen merkst du dann die Solidarität. Ja, aber Heinz Eschen war tot. Und dann bekamen wir einen der schlimmsten Verbrecher im Lager. Der hieß Kapp, als Strafweise, als ein Arier, als Judenblock-Ältesten, anstelle des ermordeten jüdischen Kommunisten. Herr Kapp war sozialdemokratischer Stadtverordneter in Nürnberg gewesen und ein Busenfreund des ebenfalls in Dachau inhaftierten Dr. Kurt Schumacher und war ein Denunziant, ein Schläger, ein Räuber, der uns also die Dinge, die wir in der Kantine gekauft hatten, beschlagnahmt.
Also Dr. Kurt Schumacher, der nachmalige Präsident, genau, der SPD nach dem Krieg,
ja.
Der war auch in Dachau.
Der war in Dachau. In meinem Buch hast du doch gelesen, ja, wie er bei mir war.
Ich will das nur präzisieren, ja, damit die Hörer das auch.
Ja, Herr Schumacher hat alleine sein Verhalten in Dachau hätte ihn prädestiniert, nicht Vorsitzender einer Arbeiterpartei zu sein. Ja, da bekamen wir den Kapp, der also ein Lump war, der uns ausräuberte, erpresste, schlug, denunzierte. Aber dann gab es keine Arbeit mehr in Dachau. Und da sollten also Arbeitskräfte abgeschoben werden. Das wussten wir nicht. Wir standen den ganzen Tag in strammer Haltung auf dem Appellplatz. Wussten nicht, was mit uns anfangen sollten. Und dann ging also an einem Tag, am 21. September 1938, ein Zug mit 1000, inzwischen waren die Österreicher gekommen, ich könnte mir auch noch erzählen drüber. Dadurch beim Einmarsch in Österreich, ach ja, ich erzähle euch noch was. Also im März marschierte die Wehrmacht in Österreich ein und die Gestapo gleich mit und verhaftete quer durch den Gemüsegarten 2000 oder noch mehr Österreicher. Von Spitzenfunktionären der Arbeiterbewegung über die Söhne des ermordeten Erzherzogs Franz Ferdinand und den Generalstabschef der KUK-Armee und den Kommandanten des Schuschnigg-Konzentrationslager Wöllersdorf bis zu jüdischen Rechtsanwälten und Jungkommunisten, also irgendeine Denunziationsliste, nicht die völlig sinnlos und doch wieder sinnvoll war. Aber die kamen also nach Dachau, aber es war noch nicht klar, mindestens der SS war noch nicht klar, was denn nun aus Österreich würde. Denn der Hitler hatte ja eine Volksabstimmung in Österreich über den Anschluss an Deutschland angesetzt. Und so kamen diese Österreicher in mehrere Baracken geschlossen und um diese Baracken wurde ein Sonderstacheldraht gezogen. Die rückten nicht zur Arbeit aus, die bekamen die Haare nicht runtergeschoren. Die wurden also wie Ehrenhäftlinge behandelt, bis man wusste, ob man sie so malträtieren kann wie uns. Aber als Häftlingsvorgesetzte bekamen sie, damit sie nur wissen, wo der Hase langläuft, also alte KZler aus dem Lager, meistens Bayern, die sich ja mit Österreichern ohne Dolmetscher meistens verständigen können. Und nun gab es also, es gab ja auch genügend groteske Dinge im Lager. Nun waren das ja zum großen Teil, waren ja kaum Kommunisten drunter, zum großen Teil bürgerliche Leute aus der Schuschnigg, aus dem Schuschnigg-Beamtenapparat und ein paar Sozialdemokraten. Und die schrieben nun auf Deibel komm raus, alle in der Meinung, was kann uns denn, wir haben doch nichts gemacht, wir sind doch unschuldig, die müssen uns doch freilassen, schrieben nun an Gott und die Welt um Gesuche für Freilassung. Und darunter war ein Schriftsteller, den Namen habe ich vergessen, der schrieb an den Präsidenten der Reichskulturkammer, Herrn Hans Hinkel, er sei immer ein nationaler Mann gewesen und immer für den Anschluss an Deutschland. Und um das unter Beweis zu stellen, es muss völlig versehen sein, dass er hier gelandet ist, und um seine nationale Gesinnung unter Beweis zu stellen, überträgt er hiermit die Autorenrechte an all seinen Büchern an Herrn Präsidenten der Reichskulturkammer, Hans Hinkel. So. Und nun muss ich Noch was einschieben? Die Post wurde ja zensiert. Dafür gab es eine Postzensurstelle, SS-Leuten. Aber wie es beim Barras ist, wenn ein Häftling auffällt, unangenehm, dann fällt automatisch sein Vorgesetzter mit auf. Wenn also ein Häftling, der Brief eines Häftlings aus Block 17 beanstandet wurde, dann kriegte auch der Blockälteste 17 einen Rüffel und auch der SS-Blockführer 17 kriegte einen Rüffel, weil er seine Leute nicht im Zug hatte. Ergo wurde jeder Brief zuerst gelesen vom Blockältesten. Der sagte gebracht, das kannst du nicht schreiben, nicht? Ende das. Dann wurde er vom Blockführer gelesen oder er war auch zu faul. Und dann ging er erst zur Zensurstelle. So. Und nun ist also eines Morgens Postappell und Postausgabe. Der Block mit den Österreichern steht also in strammer Haltung. Immer fünf hintereinander, denn die SS konnte nur 10, 20, 30 zählen. Anderes Rechnen war nicht möglich. Steht in strammer Haltung und der Blockführer hat also die Zahl festgestellt und gibt nun die Post aus. Darunter sind aber auch Briefe, die von der Postzensurstelle zurückgewiesen wurden. Sowieso. Fortreden. Also das will ich da mal sagen. Wann du ein Schriftsteller sein willst, dann lernst erst mal richtig Deutsch reden. Autorenrechte schreibt sich immer noch mit zwei N und schmeißt in den Brief vor die Füße. Und 400 Mann stehen mit strammer Haltung und dürfen nicht eine Miene verziehen über diese Erziehung zum guten deutschen Mann. Autorennrechte schreibt sich immer noch mit zwei N. Also geschehen im Frühjahr 1938 in Österreich. Dann kam Himmler zur Besichtigung. Himmler? Bayern liegt zwar in, Dachau liegt zwar in Bayern, aber in Preußisch-Bayern oder Bayern-Preußisch, weiß ich nicht. In der Nacht, bevor der Himmler kam, durfte keiner von uns im Bett schlafen. Die Betten mussten gebaut werden. So und so viel Karos lang, so und so viel Karos breit, mit der Wasserwaage, alle eben, und wir mussten am Boden liegen. Damit, wenn der Herr Reichsführer kommt, auch nicht ein einziges Bett etwa eine Delle zeigt oder ein verschobenes Karo auf dem Bettbezug. Durch hat sich der Herr Himmler einen Scheißdreck um die Häftlinge gekümmert. Der kam nie in die Barken rein. Aber er hat die Österreicher antreten lassen und hat die österreichische Prominenz vorgenommen. Und so, er ist ja nun nicht Reichsminister und hat sich den Kommandanten von Wöllersdorf geholt. Also den, das war ein österreichischer Offizier, der also zu der Schuschnigg-Partei gehörte. So, hat er gesagt, wie fühlen sich denn hier in Dachau? Hat er, und dann sagt er vor angetretener Mannschaft,
ich habe noch eine rein praktische Frage, um mir das vorstellen zu können. Die Häftlinge sind vorgetreten vor die Baracke.
Nein, die wurden auf Appell, in dem Fall auf Appellplatz.
Und da sind dann
angetreten.
Alle Leute von Dachau dabei gewesen, oder wie ist das?
Ja. Und da sagt der Kommandant von Wöllersdorf, ja, Reichsführer, ich habe ja auch ein Konzentrationslager kommandiert, aber da ist kein Häftling geschlagen worden. Auf der Himmler, ja, in Wöllersdorf, hier sitzen ja auch Verbrecher und in Wöllersdorf haben anständige Menschen gesessen, dreht sich rum, hat ihn stehen lassen, hat aber nichts gegen ihn weitergemacht, das hat ihm wahrscheinlich doch ein bisschen imponiert oder er wusste nicht. Das war also die Österreicher, gibt es noch mehr zu erzählen, aber und in der Nacht, vom, also am Nachmittag des 22, am Nachmittag des 21. September 38 mussten also 1000 Juden antreten. Standen stundenlang auf dem Appellplatz, das sinnlose Stehen hat die SS von den Preußen übernommen, wie vieles andere vom preußischen Militarismus, und marschierten dann ab. Wir wussten nicht wohin, darauf haben wir sie ja wieder getroffen, also Sonderzug nach Buchenwald. Nächsten Tag wieder 1000 Juden, damit war also das Lager dann judenfrei. Darunter war ich dann bei dem zweiten, am 22. Abmarsch in einen Sonderzug. Und da hatten wir, da kamen wir noch nicht in Güterwagen, wie sie es später mit den Häftlingen machten, sondern in normale Personenabteile, wenn auch nicht erster Klasse. Und in jedem Abteil hatten wir einen SS-Mann oder zwei SS-Leute an jeder Seite. Und die, wir fuhren von nachmittags bis zum nächsten Morgen. Die haben die ganze Nacht über uns gejagt. In die Gepäcknetze, unter die Bänke, stramm stehen, Kniebeugen, in nicht. Die ganze, wahrscheinlich damit sie selber wach blieben. Und der eine von denen, der hat dann so irgendwann in der Nacht auch mal leutselige Anwandlung bekommen, hat uns erzählt, dass er 17 Jahre alt ist. Nicht? Und hat da Männer von 50, 60, 70 Jahren, also die ganze Nacht trainiert. Dann hielt der Zug. Raus! Es ging ja alles mit Gebrüll, nicht? Also das, ich sag dir, das ständige Brüllen ist manchmal schlimmer wie die Prügel. Wenn du jahrelang nur angebrüllt wirst, da gehen dir die Nerven durch bei Gelegenheit. Mir ja auch manchmal. Raus in eine Unterführung. Wir wussten noch gar nicht, wo wir sind. Es war also die Unterführung vom Bahnhof Weimar. Da kommt wieder eine Sache. Da werden wir aufgestellt. Wie gesagt, die SS kann zählen bis 5 und bis 10. In 10er Reihen hintereinander. Der vorderste Mann oder der hinterste, wie du willst, mit der Nase an die Mauer. Der zweite mit der Nase in Genick des Ersten, der dritte mit der Nase ins Genick des Zweiten, 10 Mann. Bis die Lastwagen da waren, uns von Weimar nach Buchenwald zu bringen. Also jedenfalls uns wegzubringen, wir wussten ja nichts von Buchenwald. Und wie das so ist, nicht, 1000 Mann, so zusammengedrängt. Jeder versucht, sich ein bisschen Luft zu machen. Diese 10er-Reihe, Nase im Genick des Anderen, dehnt sie etwas aus. Und der SS-Kerl, der hinten dran patrouilliert, haut mit dem Gewehrkolben dem letzten Mann, den hat es immer getroffen, ins Kreuz. Und das klingt also komisch, die Ziehharmonika schiebt sich wieder zusammen. Und er macht wieder zwei mit und dann hat die Ziehharmonika sich wieder ausgedehnt. Dann haut er wieder dem letzten ins Kreuz. Und der letzte, der immer ins Kreuz bekam, war der Vorsitzende der sozialdemokratischen Reichstagsfraktion, der preußischen Landtagsfraktion, Ernst Heilmann. Mitglied des Preußischen Landtags, genannt der ungekrönte König von Preußen, Träger des Judensterns, der am 17. Mai 1933 mitsamt Judenstern für Hitler gestimmt hat im Reichstag, da hat er zwar noch keinen Judenstern getragen, der kriegt also ständig den Schlag ins Kreuz. Ein Mann, ein großer, knochiger Mann von mindestens 60 Jahren, schätze ich, dreht sich plötzlich um und sagt mit Grabesstimme zu diesem Rotzbengel von SS-Mann, dies ist mein 12. Lager. Nur hat der Rotzbengel sich überhaupt nicht vorstellen können, dass jemand schon in 12 KZs gewesen ist. Einzige Antwort war ein neuer Schlag mit dem Kolben. Ne? Aber es ist, wir haben es ja nachher noch mit dem, ich habe es vorher mit dem anderen erlebt, mit dem Scholem, die Illusion dieser Leute, die also jahrzehntelang in der Arbeiterbewegung waren, zu glauben, man könne mit so etwas einem Faschisten ein menschliches Gefühl entreißen oder ein Verständnis. Also, so, naja, jedenfalls, also dann fuhren die Lastwagen vor, rauf auf die Lastwagen, Kopf zwischen die Knie, Hände ins Genick, an allen vier Ecken des Lastwagens ein SS-Mann mit Karabiner. Und es fuhren los. Nicht gesehen, wohin, das ist ja 6-7 Kilometer den Berg hoch. Raus, runter, nicht? Wieder mit Kolben hinterher geholfen. Und dann standen wir mit 1000 Mann vor einem neuen Stacheldraht. Tor, jedem das seine. Oben drüber stand, das steht heute nicht mehr dran, das hat die DDR weggemacht. Recht oder Unrecht, mein Vaterland, stand oben über dem Tor. Rin. Und dann wurden wir auf dem Appellplatz, also wir waren nun alles Leute, die 6 Monate oder 6 Jahre beisammen im selben Block in Dachau gewesen waren. Und jetzt wurden wir wieder aufgestellt mit 5 Schritt Distanz, dass keiner mit dem anderen Kontakt aufnehmen kann, also wie Untersuchungshäftlinge. Und da standen wir wieder in der glühenden Sonne auf dem Appellplatz und dann kamen Buchenwalder Häftlinge und fingen an, die Personalien aufzunehmen. Die SS hat nur noch vom Turm mit dem Maschinengewehr Acht gegeben. Und dann kam einer zu mir. Wie heißt du? Karlebach. Karlebach, bist du von Leipzig? Ich sage, nee, das ist mein Onkel, der war Rabbiner in Leipzig. Ich gehöre nicht zu dem Verein, ich gehöre zum anderen Verein. So politisch? Ja. Ah, schon gut. Damit war ich bereits angemeldet. Denn in Buchenwald gab es bereits, ganz anders als in Dachau, wenn auch noch im Aufbau, eine zentrale Widerstandsorganisation. Und in dem Moment, wo ich also diesem jungen Kerl, das war ein Jugendgenosse aus Leipzig, sonst hätte der Name Karlebach ihn nicht gekannt, gesagt hatte, dass ich politischer Gefangener bin, lief das also schon weiter. In Buchenwald war der Polleiter, wie wir damals sagten, der politische Leiter, heute würde man sagen, der Parteisekretär von Hessen-Frankfurt, Albert Kunz. Liesels Mann ist mit ihm zusammen verhaftet worden, der Walter Fisch. In Buchenwald war der Walter Krämer, mit dem ich in Gefängnis zusammen gewesen war. In Buchenwald war eine Reihe Frankfurter. Also ich war noch nicht in die Barke eingewiesen. Da war ich schon notiert. Wieder einer. Und nicht nur ich erzähle das jetzt von mir. Und das war also viel, viel schlimmer als Dachau. Dachau war ein Lager, das war in Friedenszeiten eingerichtet worden. Da waren fürchterliche Massenmorde passiert. Aber in der Zeit, wo ich ankam, April 37 bis Herbst 38, gab es verhältnismäßig wenig Morde. Da hatte sich das Lager irgendwie als eine, wie soll ich sagen, Disziplinierungsinstitution stabilisiert. Wir wurden geschliffen, wir wurden geprügelt, wir wurden gejagt, aber nicht erschlagen. Ab und zu wurde einer erschlagen, das gehört ja wohl zum Faschismus, aber das also wie in Buchenwald nachher, 5, 6, 8 Mann oder dass wir Tausende in einem Monat Tote hatten, gab es damals in Dachau nicht. Außerdem gab es genug zu fressen und gab ganz seltsame bayerische Zustände. Zum Beispiel um 10 Uhr früh war Brotzeit, auch für die Häftlinge. 10 Uhr früh hockte sich alles am Arbeitsplatz ins Gras. Dann kam eine Gulaschkanone mit Tee, also so Kräutertee. Und jeder kriegte ein Kantenbrot und ein Stück Wurst und einen Schlag Tee, so wie die Straßenbauarbeiter, auch die Häftlinge. Und also alles Dinge, die für einen jungen Menschen wie mich, also wie soll ich sagen, nicht? Es gibt dieses berühmte Wort, was mich nicht umwirft, macht mich stark. Also ich bin bei der Geschichte tatsächlich auch körperlich kräftiger geworden. Andere sind natürlich, wer 70 Jahre alt war oder krank war, bei dem war es anders. Auch für uns junge Kerle war es, so schrecklich es war, auszuhalten. Nicht? Du wurdest geprügelt, du wurdest ausgepeitscht. Wenn du in den Arrest kamst, warst du so gut wie sicher tot. Das war auch eine Sache. Aber es gab nicht das, was wir nachher, ich will nur, damit ihr begreift, was ich meine. Im Februar 1945 haben wir in 28 Tagen 5.400 Tote gehabt in Buchenwald. Nicht nur, damit ihr wisst, welchen Vergleich ich meine. Nicht, dass Dachau ein Vergnügungslager war. Aber Buchenwald war eben anders. Buchenwald war ein Aufbaulager. Es gab kein Wasser. Es gab keine sanitären Einrichtungen. Es gab fast keine Baracken. Wir wurden also in eine Barake gepfercht. Da gab es nichts, den blanken Fußboden. Da lagen wir Mann an Mann auf dem Boden. Es gab 5 oder 6 Fressnäpfe für 400 Mann. Der erste kriegt einen Schlag Essen, hat den runtergelöffelt, hat das, den Fressnapf zum Fenster rausgereicht, zu denen, die auf der Straße standen. Der nächste kriegte nicht und gespült wurde nicht. Also waren schon grauenhafte Zustände. Und die waren noch schlimmer gewesen das Jahr vorher. Also als wir kamen, 38, war das Lager schon ein Jahr alt. Und da wurde noch das Wasser in Tankwagen aus Weimar raufgefahren. Es gab keine Wasserleitung. Und wenn du dich gewaschen hast oder gar ein Glas Wasser getrunken hast, wurdest du wegen Sabotage ausgepeitscht. Denn Wasser war für den Bau da, um Mörtel anzurühren, nicht für die Häftlinge. Also es war schon. Und es gab also, und nun die Juden waren was Neues, bis dahin waren keine Juden in Buchenwald gewesen. Das war also nun eine neue Hetzgeschichte für die SS. Und dann gab es einen Befehl des Standartenführers Koch. Ihr habt ja vielleicht mal von der Ilse Koch gehört, von der Kommandeuse von Buchenwald, die Lampenschirme aus Menschenhaut hat machen lassen. Der Koch war nicht besser als sein Weib. Es gab den Befehl, und er richtete ja das Verbot, kein Jude darf unter Dach arbeiten. Also die Juden dürfen nur im Steinbruch und bei Erdtransport arbeiten, in Tischlerei, Schlosserei und so weiter, nichts. Und zeitweise gab es das Verbot, kein Jude darf medizinisch behandelt werden. Also sie sollen verrecken, wenn sie krank sind oder wenn sie Erfrierungen haben. So, und dann kamen wir also in die Kommandos Steinbruch und Steineträger und Kommandantenstraße. Wenn du mal nach Dachau oder nach Buchenwald fährst, wenn du von Weimar hochkommst, den Berg, Ellersberg, dann kommt da eine Kurve, da steht ein Obelisk. Und da ist an der Wand eine Ehrentafel für den französischen Oberst Manesse, der einer der Führer der Militärorganisation beim Aufstand war. Und von da an beginnt eine Straße, die wie so eine Autostraße mit Asphaltplatten belegt ist. Und wenn du die fährst, dann fahre mit Vernunft, denn die habe ich gebaut, deutsche Wertarbeit. Die ist die Kommandantenstraße, weil an dieser Straße die Villen der Herren SS-Führer und des Kommandanten gebaut wurden. Bei uns hieß aber die Blutstraße. Die führt durch den Wald und rechts und links am Waldrand standen die SS-Posten immer in 5 Meter Abstand mit Gewehr. Und die Häftlinge mussten, fast alles Juden, mussten nun mit Kisten, an denen rechts und links Trageholme befestigt waren, dass du sie greifen konntest, so wie eine Tragbare, nur dass du keinen Verwundeten trägst, sondern eine Holzkiste. Und in dieser Holzkiste die Erde wegtransportieren und die Steine zum Schottern hintransportieren. Und dafür die SS bei ihrer militärischen Haltung jede Arbeit eine Schande war, kam es nicht darauf an, dass die Arbeit möglichst effektiv gemacht wurde, sondern dass sie möglichst schikanös gemacht wurde. Das heißt, die Häftlinge kamen drauf, sich ein Seil um den Hals zu hängen mit zwei Schlaufen, um die Kisten besser tragen zu können. Dafür wurdest du ausgepeitscht. Du solltest die so schleppen, bis du den Sehnenscheidenentzündung kriegtest und die Kiste nicht mehr tragen konntest, nicht? Ob die Straße früher oder später fertig wurde, war nicht die Frage. Hauptsache, du wurdest also malträtiert damit.